schneck dir was trägt. Ingenieur, Kunst überwegt. Im Gegensatz, Technik in Aktion. Seid ihr bereit? Der Podcast geht jetzt los.
Herzlich willkommen zum Inchcast, dem Science Talk der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Unser heutiger Gast ist Ralf Müller. Ralf ist Geschäftsführer bei H2Fly und begeisterter Flieger, Entrepreneur und allgemeiner Flugzeugversteher. Mit ihm sprechen wir über einen neuen Menschheitstraum, Schwerelosigkeit ohne CO2-Schuld, also klimaneutrales Fliegen.
Wo steht das klimaneutrale Fliegen derzeit? Wie wichtig ist das Thema überhaupt? Und vor allem, wie wird aus der bisherigen Forschung ein attraktives Businessmodell, das den Sprung an den freien Markt schafft? Ralf gibt uns Einblicke in sein Leben als Flieger, seine Arbeit als Geschäftsführer eines Startups, das sich mit Fliegen auf Wasserstoffbasis beschäftigt, und erklärt uns die Potenziale und Hürden dieser Technologie. Zudem skizziert er mit uns einen Zeitplan, wann wir klimaneutral in den Urlaub fliegen können. Und welche Strecke er gerne als erstes selbst überfliegen würde.
Eine Folge, die den alten Menschheitstraum vom Fliegen in eine Zeit übersetzt, in der sich jede Technologie auch immer an ihrer CO2-Bilanz messen lassen muss. Also viel Spaß beim Hören.
Aber ich will jetzt nicht so viele...
Ja, lass uns doch... Oder läuft schon?
Läuft schon, aber ist ja...
Sonst lass uns doch starten, oder?
Genau. Davina, am besten startest du.
Okay. Also herzlich willkommen, lieber Ralf Müller, schön, dass du bei uns bist. Ralf ist CEO bei H2Fly. Sprich uns richtig, habe ich es richtig gesagt?
H2Fly.
Aber ich will da gar nicht so tief eingehen, sondern Ralf, wir starten immer mit drei Fragen an unseren Gast. Und einfach, um dich so ein bisschen näher kennenzulernen. Und die erste Frage wäre, das wollte ich als Kind gerne werden.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Was wollte ich als Kind werden? Also direkt nach dem klassischen Feuerwehrmann.
Der war dabei.
Okay. Kam eigentlich relativ schnell, gemischt mit dem Interesse an Flugzeugen, eigentlich der Rettungsflieger im Hubschrauber.
Okay.
Und das war ja in den 80ern, war das jetzt schon was Besonderes. Da gab es nicht so viele Hubschrauber, da ging das los und irgendwie. Und mich hat es total fasziniert, wenn man fliegen konnte, helfen konnte und jeder Tag irgendwie anders war. Man muss jeden Tag Herausforderungen nehmen. Das war so mein Bild. Und das ist eigentlich bis heute immer noch so, dass ich das immer noch für einen ganz tollen Beruf halte.
Hast du einen Flugschein mal gemacht?
Ja.
Hast du?
Echt?
Ja, ja. Genau. Also fliegerisch ist auch, also das hat bei mir auch sehr früh angefangen. Mit 7 ferngesteuerte Flugzeuge und dort auch mit Verbrennungsmotor. Das war ganz wichtig. Das waren dann so wirklich so faustgroße Verbrennungsmotoren mit Propellern. Und das hat mich total fasziniert, schon quasi in der Grundschule. Und mein Vater hat mir damals geholfen, die zu bauen, also auch selber zu bauen, und hat mir erklärt, wie so ein Motor funktioniert und wie das mit der Zündung geht und welchen Kraftstoff und so weiter. Und von da habe ich dann eine ziemliche Eigendynamik auch entwickelt, habe das ein paar Jahre gemacht und habe dann mit 11 bin ich tatsächlich zum Segelflugverein und habe dann dort quasi angefangen. Die haben mir sehr schnell gesagt, Mensch, Segelfliegen kannst du erst ab 14. Ich war damals 11,5, aber mich hat das nicht beeindruckt, sondern ich war seitdem immer Samstag, Sonntag war ich jeden Tag da, bis ich halt dann mit 14 offiziell...
Hast du dann zugeschaut dann, oder?
Nee, ich hab so aktiv mitgemacht, wie es eigentlich nur ging.
Ja, ja.
Also eigentlich...
Cool. Ja.
Genau.
Sind auch irgendwie... welchen Schein hast du denn? Segelflugschein? Oder?
Segelflug, ultraleicht und Motorsegler.
Ah, okay. Ich finde auch so Flug...
Aber nicht so mehr aktiv, das muss ich noch sagen.
Aber läuft der ab?
Ja, genau, den muss man immer aktiv halten.
Man muss also Segelstunden, also ne, dann die Stunden irgendwie haben oder so.
Aber mir war es auch so, dass ich quasi immer ein sehr aktiver war. Und dann irgendwann, als es dann mit Beruf und Familie und so weiter, als das dann richtig losging, das Leben quasi, dann habe ich festgestellt, Mensch, ich kann das gar nicht mehr. Mhm. Ich bin davor irgendwie 70, 80, 90 Stunden im Jahr geflogen und dann auf einmal... ging das nur noch 10, 20 und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich gar nicht machen. Das war auch so ein Thema mit Sicherheit, ne, wenn man nicht so richtig drin ist. Und dann habe ich eine aktive ganz bewusste Pause und habe gesagt, ich lasse alle Lizenzen, lasse ich ruhen. Und wenn irgendwann mal die Zeit wieder kommt, wo das mit Beruf, Familie und Leben irgendwie wieder wirklich passt und ich die Begeisterung noch habe, dann fange ich wieder an. Und wenn es halt bei Null ist, dann fange ich bei Null an. Und ich denke so langsam, bald wird es wieder soweit sein.
Und bald wird es soweit sein. Ich finde auch das, also ich war neu, ich kannte das gar nicht so. Ich wusste natürlich, dass es existiert, aber ich wusste nie, wie das so praktisch umgesetzt wird. Ja. Und dann war ich mit meinem Neffen neulich auf einem Segelplatzflugfest oder so einem Feldfest.
Hier in Pettenville oder wo warst du da?
Ein bisschen weiter weg. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass das wie so eine geheime Welt ist. So, dass man ist da durch so einen Wald gefahren und hat hier immer dieser riesige Platz aufgetan. Da waren Vereinshäuser, da waren irgendwelche kleinen Gebäude, da war richtig so Infrastruktur, da war ein kleines Restaurant drauf, da waren Massen Leute, die da vom Verein waren. Da war den ganzen Tag Programm und alle kannten sich so voll gut aus. Irgendwelche Kinder kannten sich da, hatten da irgendwelche Schlüssel für irgendwelche Nebengebäude und haben irgendwas rausgeholt und so.
Ja, das war Ralf mit 11 wahrscheinlich.
Und hatte ich voll das Gefühl, okay, so Leute, wir den nächsten Leute ihr Leben quasi.
Genau, da wollen wir sein.
Ja.
Okay.
Genau.
Verstehe. Genau.
Okay, sehr cool. Zweite Frage, so stellte ich mir zu Beginn meiner Laufbahn meinen Arbeitsalltag vor. Das ist natürlich die Frage, ob wir jetzt ausgehend vom Flieger oder von dem, was du dann später wirklich gemacht hast.
Naja, da kam ja dann viel dazwischen. Ich muss durchaus sagen, dass mich die gesamte Hobbyfliegerei sehr stark geprägt hat.
Mhm.
Weil man dort einfach in so einem Fliegerclub hast du von früh auf quasi mit allen möglichen Menschen zu tun, mit denen du sonst nie zusammengekommen wärst. Also alle Altersklassen, also bis Mitte 80, wenn du so willst, alle verschiedenen beruflichen Backgrounds und auch Interessen so am Leben. Also da ist eine wahnsinnige Vielfalt. Und ich habe da mich sehr stark orientieren können. Also an den Leben der anderen, ja. Also meine Eltern da und die anderen Mitglieder und da gab es quasi, aber auch die anderen Jugendlichen, die halt einfach nur 2, 3 oder 5 Jahre älter waren. Das war ja damals gigantisch.
Ja.
Ne? Also wenn du so 14 bist und du hast dann die anderen, die fahren schon Auto und so. Also es war ganz toll und das hat mich eigentlich schon früh geprägt und wir hatten natürlich auch Ingenieure.
Mhm.
Das findet man halt auch, also diese Begeisterung für die Technik, auch beim Fliegen, die Abläufe, die Thermik und solche Dinge, scheint halt schon auch technikaffine Menschen anzuziehen. Mhm. Und so hat man da halt auch, wir hatten einige Ingenieure im Verein und ich habe einfach gesehen, Mensch, die konnten eigentlich alles reparieren, die konnten schweißen, die konnten am Flugzeug, also um am Flugzeug zu schrauben, brauchst du eine Ausbildung. Also du kannst da nicht einfach so. Und die hatten das und die so, oder wenn irgendwas an unserer Startwinde was kaputt war, dann die konnten das alles reparieren. Ich fand das super. Das war. Und das hat mich natürlich geprägt.
Schwer.
Ganz nett. Nee, weißt du, bei Fußball weiß man ja, okay, es gibt so Menschen, deren Lebensraum ist dieser Sport.
Ja.
Und die verbringen ihr Leben in diesem Umfeld. Und mir war das da nicht klar, dass das genauso gut
im Fliegerbereich ist. Also, und Kritiker oder ich sag mal, die dann auch wieder, also die anfangen, wieder aufhören, die sagen, naja, man fliegt ja gar nicht so viel.
Mhm.
Und das stimmt als Flugschüler schon. Wenn du eine große Gruppe bist von Flugschülern, da kann halt nicht jeder den ganzen Tag fliegen. Also das kannst du auch gar nicht, sondern du machst 3, 5 Starts und fliegst vielleicht eine Stunde insgesamt. Und gerade wenn du noch lernst, dann reicht es auch. Man muss das ja verarbeiten.
Mhm.
Ja? Und den Rest vom Tag bist du eigentlich mit dem Flugzeug schieben, Flugzeug putzen, aufbauen, abbauen, Ding. Also mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und das muss einen halt also auch packen.
Mhm.
Also das muss einen interessieren und da immer hinziehen. Und so war das für mich. Und jetzt komme ich auch zum Punkt. Also da war dann schon dieses Interesse an Ingenieurwissenschaften oder der Tätigkeit. Das hat mich eigentlich früh irgendwie, habe ich so ein bisschen ansehen können, aber ich konnte mir nie vorstellen, wie ist denn das dann, wenn man das arbeitet. Mhm. Weil ich jetzt aus der Familie hatte ich niemanden, wo ich jetzt da mich näher orientieren konnte. Das heißt, also ich wusste nicht genau, was es ist. Ich habe aber im Studium sehr früh angefangen, in der Industrie zu arbeiten und habe eigentlich mein gesamtes Studium eigentlich immer, also eigentlich fast jeden Tag gearbeitet. Ich hatte Glück, dass ich da eine tolle Möglichkeit hatte und dann eigentlich früh quasi schon erleben konnte, wie ist denn die ingenieurmäßige Arbeit in Projekten, in den Teams, wie läuft denn das mit den Hierarchien nach oben und nach unten. Und ja, und das eigentlich, was dann beim Berufseinstieg für mich wichtig war, war sowas wie Eigenverantwortlichkeit, eigene Projekte, also irgendwie Projekte natürlich gemeinsam, aber wirklich so das, die eigene Aufgabe, die eigene Zuständigkeit und auch, also so ein bisschen das Unternehmerische. So, ich habe auch relativ früh gemerkt, dass mich nicht nur die Technik voll interessiert, sondern auch, ich sag mal, das ganze Marktding, die Kundenseite, also für wen machen wir das? Wer bezahlt denn eigentlich Geld dafür? Was sind denn so? Und genau, und dann war eigentlich für den Berufseinstieg war für mich wichtig, dass es ein Umfeld ist, das kundenorientiert ist, wo wir unternehmerisch arbeiten können, wo wir aber gut zusammenarbeiten und wo wir halt ein tolles Umfeld auch haben, wo das stattfinden kann.
Wo hast du dann studiert?
In Heilbronn.
Ah ja, okay. Ja.
Was hast du studiert?
Maschinenbau.
Maschinen.
Genau. Und das war auch, ich war... für mich war das auch eine bewusste Entscheidung, also damals an der Fachhochschule zu studieren, weil ich auch gemerkt habe, dass mich dieser, also der Pragmatismus, mich hat einfach mehr interessiert, Dinge anzupassen für Märkte, für also konkret Produkte zu entwickeln, weniger quasi der wissenschaftliche Aspekt. Mhm. Das war schon ganz früh so und das ist dann auch irgendwie mit so einer gewissen Ungeduld, vielleicht kann man das sagen, also oder auch hohe Schlagzahl, also ich habe immer Freude gehabt in Projekten, also auch später dann Kundenprojekten, die wirklich knackig waren, also die große Herausforderungen hatten, sei es von der technischen Machbarkeit, sei es vom Kostendruck, sei es vom Termindruck, oder auch einfach nur die schiere Größe vom Geschäftsvolumen, dass man sagt, Mensch, wenn da was schief geht, ist das ein großes Risiko.
Also du hast immer ein bisschen so die Challenges gesucht.
Ja, ganz genau. Und den Pragmatismus, den das einfach auch braucht. Weil
Krieger sind oft so Abenteurertypen, die so Herausforderungen brauchen. So.
Ja, aber ich will halt auch sagen, wir sind, also ich glaube, risikobewusst und Risikomanager eigentlich. Und das ist auch das eigentlich, was auch heute noch, also ich glaube, ich habe heute auch mit meinem Team 2-3 Mal eigentlich immer über Risiken gesprochen. Mhm. Ja, und wir machen das in einer positiven Art und Weise. Okay. Und da war so ein O-Ton von, lass uns mal also wirklich nur über Probleme reden.
Mhm.
Ja, kontinuierlich, weil wir jetzt halt auch ein paar Dinge geändert haben und da ist es total wichtig, dass wir sagen, okay, was sind denn die Risiken? Also ich will ja nicht die Dinge eigentlich hören, die so gehen. Mhm. Weil die feiern wir dann sowieso. Ja,
voll. Ich finde es auch voll wichtig, weil ich finde, es gibt heute manchmal ein bisschen das Phänomen, dass so Leute zu sehr denken, man muss immer positiv bestärken oder motivieren und Mut machen, inspirieren. Das ist natürlich super wichtig, aber ich habe festgestellt, dass heimlich umgetrieben werden ja Menschen eigentlich fast nur von den Dingen, die nicht
laufen. Yeah. Ja.
Und deswegen, wenn man nur sagt, ja, Motivation und Inspiration und so, okay, das ist schön, aber das darf nicht so dazu führen, dass man dann nicht darüber redet, was die Menschen halt heimlich denken. So, ne? Warum bist du denn eigentlich, wolltest du nie Pilot werden?
Eigentlich nur Rettungsflieger. Okay. Und also wirklich nur Hubschrauberpilot.
Okay.
Und das habe ich dann auch tatsächlich versucht. Also ich bin in dieses Bewerberverfahren bei der Bundeswehr gekommen und das war damals zur Jahrtausendwende waren das 3 Stufen. Und ich bin tatsächlich bis zum Ende durch, war völlig überraschend für mich damals, weil ich hatte ja gar keine Ahnung, wie das ist und was die Anforderungen sind. Und ich habe eigentlich gedacht, naja, ich mache da jetzt mal mit und bin dann aber wegen einer Rückengeschichte halt mal vorsorglich aussortiert worden, weil sie sagen, okay, du könntest Transall damals, also der Transportflieger, dem kannst du fliegen. Vielleicht könntest du sogar Jet fliegen, aber mit Hubschrauber, mit den Vibrationen und so weiter machen wir nicht.
Okay.
Und ich war damals schon quasi, ja, sowas wie verpflichtet und habe dann aber ich war noch nicht verpflichtet, aber ich war quasi schon in der Laufbahn so ein bisschen und bin dann aber wieder ausgestiegen, weil für mich eigentlich dieses Studium ganz wichtig war. Mhm. Und das Besondere war, als Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr bekommst du ein Studium. Sportflieger oder Kampfflieger nicht.
Ah, okay.
Und für mich war das, und das war eigentlich für mich total spannend damals, als ich gemerkt habe, ich will eigentlich unbedingt das mit dem Hubschrauberfliegen verfolgen, aber ich will auch unbedingt ein Ingenieurstudium machen.
Ah, okay.
Also ich möchte nicht nur das eine oder mal das andere. Und genau, so kam eigentlich dann auch die Begeisterung für die Bundeswehr aber auch nur mit dem Ziel, okay, dann nach 14 Jahren, das war damals so, nach 14 Jahren geht man dann, scheidet man in der Regel aus und so, und dann habe ich gedacht, dann kann ich ja Rettungsflieger werden vielleicht. Das war damals so eine Idee. Und als ich dann in der Phase war, dass ich dann wieder, also das Studieren bei der an der Bundeswehr-Uni ich abgesagt habe, dann war die Frage, okay, gehe ich jetzt dann trotzdem an der Uni oder mache ich an der, an der FH weiter? Und ich habe dann die Heilbronner FH, nicht nur, weil ich da aufgewachsen bin in der Gegend, sondern weil da halt auch dieses Umfeld quasi mit der Automobilindustrie, also auch Audi zum Beispiel. So, und das war halt, fand ich, Mensch, das ist doch ein super Umfeld hier eigentlich. Und genauso war es auch. Also da konnte ich dann mein Interesse an Motoren, Verbrennungsmotoren, das konnte ich da, dem würde ich da nachgehen. Und genau.
Ich glaube, Davina, wir sind noch nie so lange bei Frage 2. Hat noch nie so.
Stimmt, aber ich finde es voll schön, dass der Ralf so
ja,
viel
voll.
Ja, dazu sagen kann.
Ja, voll.
Diese Errungenschaft oder dieses bahnbrechende Projekt meiner Branche fasziniert mich bis heute.
Was ich beeindruckend finde, hängt eigentlich mit der Elektrifizierung von Flugzeugen zusammen. Das ist noch nicht so alt. Ja. Und seit einigen Jahren gibt es aber diese Flugtaxis. Manche kennen das, es poppt immer mal wieder auf in YouTube-Videos oder in Zeitschriften. Also, und
Drohnen, so riesige Drohnen.
Genau, aber das sind schon, Flugtaxis sind eher zur Personenbeförderung, sind aber so wie große Drohnen, sehen die aus. Genau.
Werden die schon aktiv eingesetzt irgendwo?
Aktiv noch nicht, aber die sind jetzt schon sehr weit in der Zertifizierung.
Ah, ich dachte, die fliegen, das gibt schon richtig.
Die fliegen schon, die fliegen auch seit vielen Jahren, aber die fliegen im Rahmen der Entwicklung und Vorbereitung der Zertifizierung.
Ah, okay.
Und einzelne, also es gibt mittlerweile über 300 Unternehmen weltweit, die solche Flugtaxis oder elektrifizierte Flugzeuge herstellen oder nicht herstellen, aber entwickeln. Und bei einem beträchtlichen Investitionsvolumen, also das wird geschätzt, dass es über 8 Milliarden sind, was dort quasi in den letzten Jahren schon an Investitionen hineingeflossen ist. Und in diesem Zusammenhang sind eigentlich total tolle Flugzeugkonzepte entstanden. Also die kennt man, die haben dann auf einmal ganz viele Propeller und an möglichen, an ganz neuen Stellen und Konfigurationen, und die kann man dann kippen und rotieren. Das heißt, mit der Elektrifizierung werden ganz neue Flugzeugarchitekturen möglich und dadurch auch neue Betriebsformen. Also so kann ich jetzt zum Beispiel wie ein Hubschrauber senkrecht starten und landen und kann dann aber in einen effizienten Reiseflug gehen, indem ich dann quasi schon noch einen normalen Tragflügel habe, der dann schön laminar trotzdem funktioniert. Und da gibt es ja ganz tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Das finde ich total beeindruckend. Und da hängt eine ganze Menge zusammen. Das eine ist die elektrischen Antriebe selber, dann aber die ganze Steuerung dadurch. Also es sind sehr komplexe Steuerungen eigentlich, also sehr, sehr umfangreiche Steuerungen, die nötig sind, aber auch durch die Rechenleistung und die Verkleinerung auch von solchen Bordcomputern geht das alles jetzt auf einer Größe von, ich muss sagen, die Hälfte von so einem Schuhkarton, ja, ist der ganze.
Ach, Wahnsinn.
Ja, ist Wahnsinn. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man sieht, wie viel Technologie aus verschiedenen Bereichen da zusammenkommt. Und ich glaube, das ist, was mich da bei der Elektrifizierung so beeindruckt, dass, also ist die Erkenntnis, dass die Technologie ist schon ewig da und sie wird jetzt quasi auch greifbar, also bezahlbar, vom Gewicht her irgendwie, also es wird leicht, es wird klein, es wird irgendwie zugänglich für die Luftfahrt auch. Die Batterien auch. die Energiedichte. Du hattest Drohnen erwähnt. Das auch. Also wenn man sich das anschaut, auch diese kleinen Hobby-Drohnen, die gibt es ja schon seit vielen Jahren, kosten, was weiß ich, 100 Euro, 200 und irgendwie, und jeder kann sie fliegen.
So Fotodrohnen,
ja. Das ist ja beeindruckend, wenn man überlegt, was für eine Technik da nötig ist. Mhm. Also da muss Elektronik drin sein, die das Ganze, dieses Drohnenmodell quasi stabilisiert. Mhm. Und wo ich dann einfach sage, ja, ich will jetzt hoch, ich will runter, ich will rechts, links, da läuft ja von der Steuerung her extrem komplexe Dinge ab. Mhm. Und das erfordert ganz kleine Elektronik, Sensorik und dann aber auch Batterien, die leicht sind und eine hohe Kapazität haben. Also da hat sich enorm viel getan und da bin ich eigentlich sehr begeistert. Und wir von Age to Fly haben da quasi in dieser Schiene Elektrifizierung, haben wir ja schon früh angefangen und gesagt, Mensch, du kannst mit Umwandlung von Wasserstoff zu Strom an Bord, kannst du ganz viel Strom verfügbar machen und so quasi hohe Leistungen ermöglichen oder dann auch lange Reichweiten. Und das ist etwas, was mich wirklich täglich eigentlich begeistert. Und es gibt ja auch fast täglich in der Presse irgendwelche Neuigkeiten. Also dass halt irgendein Hersteller, der mit genau so einer starken Mannschaft, ambitionierten Mannschaft mit jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren versucht, etwas ganz Neues zu entwickeln, was es bisher noch gar nicht gab.
Jetzt bist du schon auf Age2Fly zu sprechen gekommen. Was macht ihr denn da eigentlich genau?
Age2Fly ist...
Und was machst du da?
Ja, ich bin Geschäftsführer von Age2Fly und führe das Team quasi durch in die nächste Phase. Ich muss sagen, Age2Fly hat schon 10-jähriges gehabt und ist auch entstanden wie so viele Startups aus der Unilandschaft, auch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo schon früh Projekte gestartet wurden mit Wasserstoff-Brennstoffzellen für die Luftfahrt. Und da hat sich ein kleines Team quasi damals entschieden, wir wollen das tiefer weitermachen. Wir sehen Potenzial für die Zukunft. Und die haben dann eine Ausgründung gemacht und haben sich dann auch im Rahmen von Förderprojekten sukzessive erst im kleinen Maßstab einzelne Projekte damit beschäftigt. Und so ist es immer größer geworden. Und ich bin jetzt da und mache mit der Mannschaft quasi, wir gehen so in die nächste Phase.
Wie lange bist du da jetzt dabei?
Ich bin dabei seit letztem Jahr. Mhm. Genau. Und
nachdem du ein Leben gelebt hast, was quasi dich prädestiniert hat für diese Stelle.
Yes. Ja, ganz genau.
Scheint mir.
Ganz genau. Und was man aber auch sagen muss, neben der ganzen Technologie und Innovation begeistert mich und treibt mich wahnsinnig an, eigentlich wie Organisationen funktionieren. Also welche Rahmenbedingungen müssen da sein, damit Menschen einfach optimale Rahmenbedingungen haben, wo sie super arbeiten können, wo die Ideen kommen, wo aber auch scheinbar Unmögliches oder Unvorstellbares irgendwie als Vision verfolgt wird.
Du lässt quasi auch gerne deine Gedanken fliegen.
Ja, das muss man ja schon machen, aber das betrifft ja eigentlich in der der ingenieurmäßigen Arbeit ist das ja immer so. Mhm. Es geht ja immer um Wettbewerbsvorteile. Mhm. Es geht ja immer darum, Mensch, mit vielen anderen sind wir ja total verbunden in der Mission, in unserem Fall die Luftfahrt emissionsfrei zu machen. Und
wie seid ihr im Zuge dessen jetzt auf den Wasserstoff dann gekommen?
Ja, weil Wasserstoff, also bei der Umwandlung von Wasserstoff in Strom, ganz vereinfacht gesagt, entsteht kein CO2, entstehen keine Partikel, keine Stickoxide, steht eigentlich nur Wasser.
Es gibt doch auch schon diese Wasserstofftaxis, oder? Die auf dem Wasser fahren, also jetzt nicht in der Luft fliegen, sondern...
Also es gibt, der Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen ist, oder Brennstoffzellen insgesamt, ja, ist sehr alt, also Jahrzehnte alt. Also schon die Mondlandemissionen hatten Brennstoffzellen an Bord. Mhm. Und Wasserstoff hat den Vorteil, dass man sehr, sehr viele Jahre Erfahrung schon hat, also im Handling von Wasserstoff. Also zum Beispiel hier in Lampolzhausen, wo die Raketentriebwerke auch entwickelt und getestet werden, da werden Wasserstoff und Sauerstoff als Raketentreibstoffe schon seit Jahrzehnten eingesetzt, zum Beispiel. Also man hat da sehr viel Erfahrung. Und für H2Fly war das eigentlich immer spannend, Wasserstoffbrennstoffzellen verfügbar zu machen für den Einsatz in Flugzeugen, weil es das noch nie gab. Mhm. Zu schwer, zu groß, zu schwierig, also zu komplex. Und genau, und wir gehen jetzt als Unternehmen in die nächste Phase, wenn man so will. Die erste Phase war sicherlich Grundlagenarbeit, so an der Grenze zwischen Forschung, aber auch frühe Entwicklung von Systemen, zu verstehen, wie muss ich denn ein Brennstoffzellensystem aufbauen, welche Komponenten brauche ich und wie muss ich diese Komponenten steuern und regeln, damit so eine Wasserstoff-Brennstoffzelle überhaupt funktioniert. Und da hat H2Fly eine Vorreiterrolle eingenommen und in dem Zusammenhang auch zwei weltweit erste Demonstrationen zeigen können, jeweils im Flug. Mhm. Und das sind zum Beispiel der erste pilotierte Flug mit Flüssigwasserstoff, aber dann auch letztes Jahr zum Beispiel in einem Flugtaxi, wo wir die Brennstoffzelle geliefert haben, ein Dauerflug von über 500 Meilen, das sind etwa 830, 840 Kilometer am Stück, über 50 Flugstunden an mehreren Tagen.
Also ungefähr von Flensburg nach München so.
Ja, ganz genau.
Aber und dann Ralf, kannst du, also für die Leute, die jetzt, für die Zuhörer und Zuhörer, die jetzt nicht so im Fliegen drinstehen oder drinstecken oder im Wasserstoff, wo stehen wir heute? Also einfach im CO2-neutralen Fliegen, Wasserstoff fliegen und so weiter. Was ist wirklich heute Stand der Technik?
Sehr frühe Phase und aber sehr erfolgreiche und robuste Demonstrationen, dass die Technologie da ist, dass die Systemanforderungen verstanden sind und dass die Systemanforderungen eigentlich alle erreichbar sind und sehr absehbar erreichbar sind.
Das heißt, du meinst, in den nächsten 5 Jahren fliegen hier die Wasserstofftaxis?
Genau. Also wir sind, wie gesagt, wir sind schon geflogen, mehrmals, also viele Dutzende Male. Wir gehören wahrscheinlich zu den Unternehmen, die die meiste Flugzeit haben mit Wasserstoff-Brennstoffzellen weltweit und in ganz verschiedenen Rahmenbedingungen und Flügen, ferngesteuert und auch pilotiert, haben da extrem viel Erfahrung. Und jetzt geht es aber darum, wirklich zu sagen, wie muss ein Brennstoffzellensystem aussehen, das zertifizierbar ist. Ja, also in der Luftfahrt muss quasi jedes Bauteil, was in ein Flugzeug kommt und was in Flugbetrieb geht, muss nachvollziehbar entwickelt worden sein und muss quasi nach klaren Regularien quasi nachweisen, dass es fähig ist, also dass es geeignet ist, viele, viele Betriebsstunden im Flugeinsatz, Start, Landung, gutes Wetter, schlechtes Wetter, hoch, runter, quasi dort seinen Dienst zu tun und sicher zu sein. Dazu ist nötig, dass wir zum Beispiel auch diese Redundanz sicherstellen, also dass mit unseren Systemen, wenn ein Teil ausfällt, dass das ganze System noch weiter funktioniert. Das gibt es heute in jedem Verkehrsflugzeug oder auch in jedem Hubschrauber, was Bordsysteme angeht oder Triebwerk. Das ist ja auch, ich meine, früher konnte man zum Beispiel nur mit 4-strahligen Flugzeugen irgendwie über den Atlantik fliegen und mittlerweile ist das zulässig mit 2 Triebwerken und wenn ein Triebwerk ausfällt, dann kann man immer noch mit einem Triebwerk weiterfliegen. So kann man sich das vorstellen. Und was auch sehr wichtig ist, neben der Haltbarkeit und Redundanz, ist das Gewicht. Mhm. Also ein Flugzeug ist einfach so. Ein Flugzeug ist dann ein gutes Flugzeug, wenn es sehr viel Nutzlast transportieren kann, weil nur mit der Nutzlast wird Geld verdient. Und das sind dann die Anzahl der Passagiere, die Menge des Gepäcks oder der Pakete für Logistik, Fracht. Also Nutzlast ist es das, worauf es ankommt. Und je leichter das Flugzeug ist, je leichter das Brennstoffzellensystem ist, aber auch je weniger Treibstoff ich mitnehmen muss, desto mehr Nutzlast habe ich zur Verfügung, um damit Geld zu verdienen. Und dann ergibt sich ein Business Case für Betreiber, also für die Airlines oder für die Frachtunternehmen, die dann mit so einem Flugzeug Geld verdienen können.
Ist es eigentlich so, dass man Personen transportiert, dass da höhere Anforderungen zu erfüllen sind? Also Sicherheitsanforderungen, als wenn jetzt nur Fracht transportiert werden würde?
Nee, eigentlich nicht, weil die Flugzeuge sind die gleichen. Mhm. Die sind dann nur etwas anders konfiguriert.
Okay,
und manchmal werden die auch umgebaut. Also oder auch, es werden auch Passagierflugzeuge werden auch manchmal nachts für Postflüge gesetzt. Also dann sind da die Postsäcke drin. Und
auf den
Sitzen sitzen aber so Pakete.
Ganz genau.
Okay. Ja.
Und fliegen da schon Menschen mit? Also wenn ihr die jetzt testet, sitzen da schon Leute drin? Trauen sich da welche rein?
Oh, ja, das sind aber Testpiloten.
Du bist noch nicht mitgeflogen?
Leider nein.
Okay.
Leider nein. Nee, das ist momentan, also die Flugzeuge, die sind noch nicht zugelassen. Also die sind noch nicht zertifiziert für Passagierflug. Das sind alles, wenn man so will, Entwicklungsflugzeuge. Und die laufen quasi unter so einer Permit-to-Fly-Zulassung. Das heißt, die dürfen fliegen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Also die brauchen eine Grundsicherheit. Und die brauchen in unserem Fall, also wenn das ein Flugzeug ist, was nicht ferngesteuert ist, sondern mit Piloten, dann können das nur Testpiloten fliegen. Die sind in aller Regel eigentlich auch Ingenieure und Berufspiloten. Und die haben eine bestimmte Ausbildung auch. Und die haben quasi auch das Know-how und die Fähigkeiten, quasi sich einzuarbeiten in unser System. Das heißt, die schauen sich unser ganzes Flugzeug an, die lernen alle Systeme, die können das nachvollziehen. Was ist da drin? Wie funktioniert das? Wo sind die Sicherheits relevanten Themen, die sie während des Fluges, aber auch insgesamt, weil jeder Testpilot wird selber entscheiden, ob er in das Flugzeug einsteigt oder nicht. Und für H2Fly ist das ein immer quasi eine tolle, allein schon ein tolles, ein großer Erfolg gewesen, dass die Testpiloten, die sich das angeschaut haben, gesagt haben, da gehe ich rein.
Gab es auch welche, die mal gesagt haben, da steige ich nicht ein?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Nicht, dass ich wüsste.
Haben die dann eigentlich zusätzlich so einen Fallschirm oder so auf dem Rücken?
Ja.
Echt?
Das haben die, aber das haben wir auch als Hobby-Segelflieger, haben wir auch immer einen Fallschirm dabei.
Auch?
Ja, ja.
Okay, und es gibt so diesen Schleudersitz und wenn man dann merkt, man stürzt ab, dann drückt man drauf, dann wird man so aufgeben.
Den braucht man da nicht.
Ah, okay.
Den brauchen wir da nicht, da kann man die Haube, da ist ja dann quasi so eine Cockpit-Haube und die kann man von Hand machen und so. Aber das ist ja eigentlich nicht, was nötig ist. Aber das gehört halt mit zum Sicherheitsaspekt dazu.
Und sag mal, wenn man jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein Bild davon geben will. Also wenn ich mir das vorstelle von meinem inneren Auge, dann sieht es für mich aus wie so eine Raumkapsel, wo man dann irgendwie so einsteigt. Ist das so oder ist es eher wie so ein normales, ich sag mal, Personenflugzeug, mit dem man nach Mallorca fliegt und es hat halt eine andere...
Also ich glaube, wir werden da zukünftig tatsächlich so, so raumschiffähnliche Flugobjekte sehen. Einfach, weil die Gestaltungsmöglichkeiten mit dieser Elektrifizierung, also das heißt, wir haben Elektromotoren, die Propeller oder propellerähnliche Antriebssysteme antreiben. Und da kann ich ganz neue Flugzeugarchitekturen eigentlich entwickeln. Und das werden wir sicherlich sehen.
Kurze Zwischenfrage. Mhm. Glaubst du, dass das wichtig ist für den Erfolg von neuer Technik? Weil so finde ich designtechnisch ganz spannend. Mir fällt es auf, so bei so E-Autos, ich hatte das Gefühl, die waren von Anfang an, waren die so ein bisschen anders designt. Ich hatte das Gefühl, so E-Autos, die sollten nie aussehen wie ein Porsche, sondern die sollten immer irgendwie so futuristisch aussehen, mit so alles so ganz rund und so. Ist das, würdest du sagen, das Design macht, ist quasi notwendig, ein anderes Design, um damit die Technik auch erfolgreich wird? Also müssen diese Wasser, diese Age-Flugzeuge, müssen die dann auch anders cooler aussehen als ein Lufthansa-Flugzeug?
Also ich weiß nicht, Produktdesigner, die würden da, die können da wahrscheinlich besser drauf antworten, aber ich glaube, es wird immer so eine Mischung sein aus also technischer Funktionalität. So ist das ja auch bei Elektrofahrzeugen. Also Elektrofahrzeuge brauchen ja den Kühlergrill vorne nicht.
Ja.
Und das ermöglicht ja erst, dass vorne eigentlich ganz anders aussehen, nicht so breit und mächtig, sondern dann. So, und dann ist es halt bei den Elektrofahrzeugen, die brauchen einen guten Widerstandsbeiwert. Das heißt also wenig Reibungsverluste, weniger als Luftwiderstand. Und so ist das bei Flugzeugen auch.
Ja.
Und deswegen glaube ich, wird es immer eine Mischung sein. Und ich glaube aber, dass dann sicherlich die ein oder anderen Hersteller, die werden das kombinieren, die werden das funktionell notwendig, aber auch, also die Flugzeuge werden da anders aussehen, weil sie einfach, kommen wir vielleicht später noch ein bisschen dazu, weil auch die Integration von dieser ganzen, von den Elektromotoren und den elektrischen Powertrains, von den Batterien, von den Brennstoffzellensystemen und Tanks einfach nochmal anders ist als heute in den konventionellen Flugzeugen. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das anders aussehen wird, aber auch nicht aussehen muss.
Okay, ja, gut. Also du warst bei den Flugobjekten, die wahrscheinlich so eher so UFO-artig aussehen werden.
Ja, also es, also das kann man auch heute schon sehen. Also es gibt manche Designstudien, die sagen zum Beispiel, naja, also eigentlich haben wir die Technologie auch schon, um voll autonom zu fliegen. Und also so wie jetzt die, was ich vorhin sagte, bei den kleinen Fotodrohnen, die man selber kaufen kann und dann selber im Garten irgendwie, da ist ja Technologie drin, die hilft, quasi das Flugzeug zu stabilisieren, dass man nur sagt, ich will jetzt schnell, ich will langsam, ich will hoch, ich will runter. Sowas gibt es auch in groß, also für solche Flugzeuge. Und damit ist die Vision natürlich geboren, dass du drückst, also auf deinem Handy oder irgendwie sagst, okay, ich will jetzt von da nach da und dann drückst du Start und dann geht das Ding los. Technologisch sicherlich absolut machbar. Und damit braucht man eigentlich auch keine Fenster mehr. Also du musst ja nicht rausgucken, weil das Flugzeug kann alleine fliegen.
Okay.
Theoretisch.
Ja.
Und es fliegt das auch mit großer Redundanz und mit Sicherheit.
Okay.
Ich muss aber sagen, so sind wir, so weit.
Also der Pilot braucht keiner, weil die Passagiere wollen ja gerne raus.
Ja, also ich weiß nicht, wie vielen Jahren in der Zukunft wird man vielleicht auch keine Piloten mehr brauchen, wenn die Technologie da ist, sicher ist und zugelassen ist. Also das sind ja alle so ein bisschen jetzt in der Vision unterwegs. Das ist nicht, dass es das gibt. Aber es gibt schon, ich sag mal so Vorläufer, die es jetzt schon gibt. Also auch in Hobbyflugzeugen zum Beispiel, wenn man so kleine viersitzige Motorflugzeuge hat, die jeder Hobbyflieger fliegen kann, da gibt es manche Flugzeuge, die bieten das an, quasi so ein Return-Home-Button. Oder so ein irgendwie, das heißt, wenn man sich verirrt hat oder wenn es einem nicht gut geht oder so, dann kann man diesen Knopf drücken und das Flugzeug landet völlig automatisch auf dem nächsten Flugplatz. Also das gibt es jetzt schon.
Okay. Und bei Autos gibt es ja auch schon. Also bei den E-Autos jetzt.
Ja, richtig.
Da ist auch so ein
absolut, also ich
Home-Button, das Ding dich autonom nach Hause, wenn man sich das traut. Also ich traue mir das nicht, aber ja.
Ja. Absolut. Und man gewöhnt sich dran. Aber man muss halt verstehen, dass alles in der Luftfahrt muss quasi zertifiziert werden. Das ist viel umfangreicher, also sage ich jetzt mal pauschal, als jetzt in der Kfz-Technik. Aber technologisch ist das absolut greifbar. Also dass das machbar ist. Und dann, wenn man sagt, okay, futuristisches Flugdesign, ja, also wenn man jetzt nur mal diese Vision anschaut von, das Flugzeug fliegt völlig automatisch mit ganz sicheren Bordsystemen, dann bräuchte das auch kein Pilot. Und das ist übrigens auch so ein Treiber für Geschäftsmodelle. Wenn man sagt, wenn die Technologie und die Rahmenbedingungen, also die Lufträume und die Flugsicherung Und einfach die technologische Sicherheit, wenn sich die in die Richtung entwickeln sollte, dann kann man auch auf Piloten verzichten, in, ich sage jetzt mal, kleineren Flugzeugen. Und diese Nutzlast hat man dann für Passagiere zur Verfügung.
Mhm. Ja.
Und dann sind wir wieder da und sagen, hey, dann kann ich ja ein Ticket oder zwei Tickets mehr verkaufen.
Mhm. Ja. Oder mehr Fracht mitnehmen.
Oder mehr Fracht mitnehmen. Und das sind auch, wo manche Unternehmen heute schon dran arbeiten, mit sogenannten Cargo-Drohnen. Also gibt es auch hier in Europa Hersteller, die jetzt, es ist alles so in einer Demonstrationsphase, aber die zeigen, das geht. Das ist eine Drohne, da kann man Europaletten rein und kann da 200-300 Kilo Fracht quasi schon ferngesteuert oder eigentlich auch autonom quasi von A nach B fliegen lassen. Mhm. Geht technologisch, ist allerdings von den Lufträumen und so weiter jetzt noch nicht umsetzbar im Alltagsbetrieb.
Das ist ja tatsächlich auch ein großes Thema beim autonomen Fahren, ne? Also eigentlich würde es technisch funktionieren. Das Problem sind eher die Regulierungen, wer haftet und so weiter. Seht ihr das jetzt im Raumfahrtbereich auch? Also gibt es Regulierungen, wo du sagst, hey, wenn sich das und das ändern würde, wenn die Politik da und da irgendwelche Stellschrauben verändern würde, dann würde es uns viel einfacher machen, Sachen schneller, ich sag mal, in den Himmel zu bringen.
Naja, also ich glaube, dass das alles wirklich sehr, sehr fundiert schon abläuft. Also ich glaube, dass alle Behörden ganz klar auf dieser Roadmap schon sich befinden.
Okay.
Und aber man muss es auch so sehen, dass wer steckt da dahinter? Das sind in den allermeisten Fällen sind es halt auch Ingenieurinnen und Ingenieure, die ja quasi das Ganze sicher machen müssen, auf beiden Seiten. Das heißt also auf Behördenseite geht es darum zu verstehen, Mensch, was soll denn hier zertifiziert werden? Und was sind denn die Risiken? Und was müssen wir tun, um diese Risiken so zu minimieren, dass das sicher ist für alle im Flugzeug, am Boden und dass das so quasi so ein Maß an Sicherheit dann auch erreicht, wie wir es heute kennen. Mhm. Heute macht sich eigentlich kaum jemand irgendwie Gedanken, wenn er ins Flugzeug steigt oder soll man in Urlaub fliegen oder nicht. Hat eigentlich kaum einer Sicherheitsbedenken. Warum? Weil über Jahrzehnte dort sehr sorgfältig und immer kontinuierlich quasi an solchen Themen gearbeitet wurde. Und wir wissen auch, dass in den ersten Jahrzehnten der Luftfahrt ist auch regelmäßig was passiert. Da gab es Abstürze das wurde alles genutzt quasi, um zu analysieren und dann quasi die Anforderungen und die Testkriterien immer weiter zu entwickeln, sodass man jetzt eigentlich auf eine sehr, sehr hohe Sicherheit kommt beim Fliegen. Und da will man ja auch hin mit neuen Technologien. Und um vielleicht den Bogen nochmal zu machen, also wir von H2Fly, wir entwickeln Brennstoffzellensysteme und integrieren die auch in Flugzeuge, in elektrifizierte Flugzeuge. Das heißt also, wir arbeiten mit den Firmen zusammen, die neue Flugzeuge entwickeln, die elektrifizierbar sind und die vom Einsatzzweck, höhere Leistungen brauchen oder längere Flugzeiten zum Beispiel. Alles, was drunter ist, kann man mit Batterien machen. Ja, also Batterien sind auch, also die entwickeln sich auch kontinuierlich weiter. Das ist auch die Elektromobilität, ist da ein großer Faktor. Da ist eine sehr hohe Sicherheit dort auch schon erreicht worden. Also man hat ja oft früher auch gehört, Mensch, es gibt Bedenken, was die Brandsicherheit angeht von solchen Elektroautos. Mittlerweile weiß man, dass das jetzt kein größeres Risiko ist als quasi bei Verbrennern mit Kraftstoff. Und und wir sind quasi, wenn man sagt, kleine elektrifizierte Flugzeuge kann man mit, also auch Flugtaxis, die können gut 100, 150 Kilometer mit rein auf Batteriebetrieb fliegen, müssen dann halt immer wieder aufgeladen werden oder Akkus getauscht werden, wenn es geht. Und alles, was drüber geht oder größere Leistungen, also mehr Passagiere oder mehr Fracht, da kommen dann Wasserstoff-Brennstoffzellen zum Einsatz, weil man dort einfach über den Wasserstoff, den man mitnimmt, sehr viel mehr Energie quasi mitnehmen kann. was man dann in Strom umwandeln kann für den elektrischen Antrieb.
Und Ralf, jetzt aus Perspektive eines Ingenieurs, was ist so derzeit, was treibt diese Branche oder dich oder euch technisch gerade für? Wir haben jetzt vorhin gehört, man soll auch über Probleme reden, ist ja auch, die es ja eigentlich nicht gibt, sondern Herausforderungen. Welche Herausforderungen treiben euch technischer Natur gerade an? Abseits jetzt von Regularien, Politik, Zertifizierungsfragen?
Ja, ich würde mal sagen, die sicherlich auch die Ingenieure umgetrieben haben, als sie Triebwerke mit und Kerosintanks und Steuerungen für solche Triebwerke und die hohen Drehzahlen und die hohen Temperaturen, die in so Kerosintriebwerken in klassischen Flugzeugen auftreten, umgetrieben haben. Und das ist bei uns wirklich so das Thema, wie schafft man das Gewicht runter zu kriegen. Wir haben in so einer Wasserstoff-Brennstoffzelle für Flugzeuge haben wir viele Dutzend Komponenten und Teile. Also das sind wirklich eine lange Stückliste an Komponenten und Teilen, die nötig sind heute. Und da schaut man sich halt jedes Teil an und sagt, okay, wie kann ich da Gewicht rausnehmen? Und gleichzeitig die Kosten trotzdem irgendwo in einem Budget halten, was dann später auch marktfähig ist. Mhm. Ja? Mhm. Also man könnte jetzt alles mit Hochleistungsmaterialien und modernsten Fertigungstechnologien, könnte man das realisieren, aber dann ist es vielleicht nicht darstellbar in der Serie später, weil es einfach viel zu teuer ist. Mhm. Ja, also wir müssen da auch eine Wettbewerbsfähigkeit denken wir heute schon.
Ja, wenn alles aus so super leichten Carbon.
Wenn das alles super leicht ist, dann ist das sehr, sehr teuer und das ist quasi, wo wir uns sehr damit beschäftigen, ist erst insgesamt aus jedem Teil Gewicht rausnehmen. Mhm. Das aber quasi in einem später serienfähigen Prozess schon zu denken. Vielleicht nicht für erste Prototypen und auch nicht für die zweiten, aber quasi in der Richtung. Und dann muss man wissen, wenn wir über Wasserstoff-Brennstoffzellen reden, sprechen wir über Flüssigwasserstoff. Und Flüssigwasserstoff heißt, dass Wasserstoff, der flüssig ist, und der ist flüssig immer, wenn er extrem kalt ist. Also minus 253 Grad.
Okay.
Das muss man quasi in einem Tank abbilden. Das heißt, man muss einen derart festen und isolierten Tank entwickeln, der dann diesen flüssigen Wasserstoff möglichst lange kalt hält. Und nur ganz definiert nehmen wir den Wasserstoff raus, wärmen ihn auf, dann wird er gasförmig und dann wird er quasi der Brennstoffzelle zugeführt als Kraftstoff und dann kommt da Strom.
Ah, okay. Ja, es reicht nicht, wenn man ein paar Eiswürfel mit reingibt. So.
Nee, ganz genau.
Minus 243 Grad.
Genau. Es ist aber, und das sind, also die Herausforderungen in der Entwicklung, die hängen ganz stark damit zusammen. Und wenn man das Ganze für Flugzeuge macht, muss man einfach wissen, dass Flugzeuge heute sind ja jahrzehntelang im Einsatz. Also die Flugzeuge, die wir so sehen, die werden natürlich kontinuierlich gewartet und auch Teile ausgetauscht und so weiter. Aber viele sind 30, 40 Jahre im Einsatz. Die fliegen quasi jeden Tag, wenn sie jetzt nicht in der Wartung sind. Und das müssen wir quasi, oder da wollen wir auch hin, quasi, dass wir Tanks und Pumpen und Kompressoren und Gesamtsysteme und Steuerungen, dass wir die so entwickeln, dass die auch halt so lange halten, mindestens wie jetzt aktuelle Triebwerke auch. Und das bringt dann einfach die, ich sag mal, ganz übliche ingenieurmäßige Fragen mit sich. Er sagt, okay, mit welchen Materialien mache ich es? Mit welchen Prozessen mache ich es? Was kann ich kombinieren? Was kann ich nicht kombinieren? Und dann natürlich, wenn ich Systeme zusammensetze, dann haben die natürlich eine eigene Dynamik. Also das sind dann Themen wie Schwingungen, Festigkeiten, Bruchlasten. Also Flugzeuge müssen ja auch quasi, die sind ja so konstruiert, dass sie auch harte Landungen aushalten müssen. Und dann gibt es auch Crashtests in der Entwicklung, die man dann bestehen muss oder wo dann halt nur bestimmte Fehlerbilder auftreten dürfen. Und das ist eigentlich alles, was wir machen. Ne? Also in der quasi Akzeptanz, also was müssen alle Komponenten irgendwie quasi aushalten im Flugbetrieb und das so zu entwickeln und nachzuweisen, dass das so ist. Das, genau. Und das aber über ein sehr breites Feld. Ja.
Wie, also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn man testen will, okay, ist der und der Tank, die Beschichtung, Isolierung wirklich dafür geeignet, Temperaturen von minus 200 Grad zu halten? Wie viele Eiswürfel müssen damit rein und so weiter? Das könnt ihr ja nicht einfach hier so im Büro in Bad Cannstatt testen.
Mhm. Ja, doch.
In Untertürkheim schon.
Genau. Das ist tatsächlich. Und da bin ich auch besonders stolz eigentlich, dass wir so eine starke Mannschaft haben, nicht nur im Entwicklungsbereich, sondern auch im ganzen Operativen drumherum.
Wie viele Personen seid ihr denn?
Wir sind im Kern, sind wir 60, knapp über 60 und haben dann aber auch noch Unterstützung, sodass wir eigentlich auch hin und wieder mal 80 sind. Ja, also je nach Projektphase. Und haben auch immer viele Studenten an Bord, also Werkstudenten, Studienarbeiten, Abschlussarbeiten, Praktika. Die sind uns auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Die arbeiten bei uns eigentlich so, als wären sie quasi voll integriert, vollwertig. Neben der normalen Entwicklung quasi von Komponenten und Systemen und Software, Hardware, Tanks, Kryotechnik, ist das ganze Umfeld auch, also der Entwicklungsbetrieb, das heißt also Gebäudetechnik, Gebäudesicherheit, Prüfstände, Brandschutz, dann haben wir natürlich auch Wasserstoff dort und da haben wir quasi auch das Know-how über die Jahre aufgebaut und sehr gut verfügbar, sodass wir da eigentlich auch andere Unternehmen beraten können mittlerweile.
Okay, also ihr arbeitet wahrscheinlich mit ganz, ganz vielen anderen Unternehmen zusammen.
Noch gar nicht so, aber wir streben das an. Wir streben das an und wir bieten das auch aktiv an. Also wir bieten das aktiv an eigentlich allen Herstellern von elektrifizierten Flugzeugen, die nicht nur batterieelektrisch fliegen wollen, sondern die sagen, ja, ich bräuchte für eine Hochlast oder Hochleistungs- oder besondere Variante meines Flugzeugs möchte ich eine Wasserstoff-Brennstoffzelle haben und da bieten wir quasi alles an in einem sehr großen Leistungsbereich, also von kleinen Leistungen bis zu sehr großen Leistungen. Und auch alles, was dazugehört, also die zum Beispiel auch, also die wir bauen Prüfstände selber für Komponenten, für Gesamtsysteme, auch für verbundene, verkettete Systeme, das machen wir alles selber. Und von daher haben wir eigentlich eine sehr, sehr große Breite an Know-how dort aufgebaut in den Jahren. Und
ist es dann quasi so ein, auch bei euch vor Ort räumlich quasi?
Ja, ja. Oder ist, genau. Also wir haben eine Flugzeugwerkstatt. Okay. Steht auch quasi einer. Wir haben auch ein eigenes, quasi, wenn man so will, Betriebsflugzeug, mit dem wir selber auch in der Vergangenheit, also auch Weltrekorde geflogen haben und viele Entwicklungsschritte gemacht haben. Was aber auch jetzt weiterhin, also das ist weiterhin noch im Einsatz, wird gerade fertig gemacht quasi für die nächste Kampagne. Und das ist bei uns ein Gebäude. Dann haben wir Werkstätten für die Montage von Brennstoffzellensystemen und Tanks. Und dann haben wir auch ein Test- und Prüffeld und unsere Büros.
Und so, wenn wir jetzt so einen Blick in die Zukunft werfen, was würdest du sagen als Zeithorizont, wann ist es möglich, mit Brennstoffzellen zu fliegen? Also, dass die Zertifizierung durch sind, ne, dass das ja machbar ist, dass wir in Urlaub fliegen können damit.
Genau, also ich denke in Urlaub fliegen 2035.
Ach Wahnsinn, also so in 10 Jahren.
Spätestens 2040.
Was sind die EU-Klima?
Ich denke, ja, genau. Und ich sag mal, für in kleinerem Maßstab, also zum Beispiel, also mehr Flugtaxibetrieb in der Größenordnung, da auch schon 2032, 2035 auf jeden Fall auch. Also ich denke, die kleineren Flugzeuge, die könnten schneller dran sein.
Mhm.
Einfach weil die Komplexität und die Investitionen nicht so groß sind. Man muss sicherlich auch unterscheiden, wo regional geht es etwas schneller,
mhm.
Wo geht es langsamer. Und das hängt eigentlich, glaube ich, weniger damit zusammen mit den Behörden, weil ich glaube, die sind alle sehr gut vernetzt und tauschen sich sehr stark aus. Aber es liegt mehr an den Investitionen. Also wo sind die Rahmenbedingungen, wo sind vielleicht auch Kunden? Also üblicherweise ist auch so, wenn man mit einem Flugzeug, also ein Startup kommt mit einem Flugzeugkonzept, dann schauen die erstmal nach interessierten Airlines zum mhm. Beispiel, die sagen, die machen sowas wie eine Bestellung schon mal für die späteren Flugzeuge. Und wenn dann so ein Airline-Kunde irgendwie in Saudi-Arabien ist, dann wird man eher sich dort bemühen, dass dort quasi die Zulassung erfolgt, bevor sie in Europa erfolgt, mhm. beispielsweise. Also sind dann einfach so regionale
Marktreiber.
Ja. Ja.
Und wie ist es eigentlich, Ralf? Wir haben jetzt hier, finde ich, in unserer Region in den letzten Jahren immer so mal ein bisschen die Diskussion, ob die unsere großen Autobauer, ob die innovativ genug in den letzten Jahren gedacht haben oder ob die, fies gesprochen, diese E-Mobilitätswende so ein bisschen verschlafen haben. Gibt es ja immer so, hat der Daimler jetzt überhaupt noch eine Chance, Tesla aufzuholen? Wie ist denn das in der Flugbranche?
Mhm. Ich denke, in der Flugbranche ist einfach die Situation die, dass es deutlich weniger Modellvielfalt gibt, weil die Entwicklungskosten wahnsinnig hoch sind. Und jeder Hersteller, also wie jetzt ein Airbus oder Boeing oder Embraer, die versuchen, auf bestehenden Plattformen aufzusetzen. Das heißt, also eine Boeing 737 gibt es seit den 60er Jahren. Und man versucht quasi immer auf Konstruktionen, die sich bewährt haben, irgendwie noch eins draufzusetzen. Und dass man dort quasi nicht ein gesamtes Flugzeug neu entwickeln muss. Ja, das ist halt einfach sonst sehr, sehr teuer und dauert dann noch mal länger. Und von daher denke ich, ist es schon eine Herausforderung, jetzt Flugzeuge komplett neu zu denken. Ja? Also man könnte jetzt ein Airbus A320, der jetzt auch seit den 80er Jahren quasi von Airbus, in Serie ist, den kann man jetzt nicht einfach elektrifizieren. Also das mhm. kannst du nicht einfach so nehmen, sagen, okay, wir machen jetzt Elektromotoren rein und bauen da die Propeller um und dann Batterien irgendwie. Das ist nicht so einfach möglich, um dann quasi in gleichem Maße wettbewerbsfähig oder quasi profitabel zu sein. Ja, also dann müsste man vielleicht die Hälfte der Nutzlast würde verloren gehen durch Batterien, weil die schwer sind und solche Dinge. Das heißt, man muss auch jetzt, wenn man emissionsfrei fliegen will, das heißt elektrifiziert fliegen will, muss man auch die Flugzeugkonzepte nochmal neu denken und dann sagen, wie kann ich denn bestehende Airframes, also Zellen, Flugzeugzellen, Flügel, Rumpf, wie kann ich die denn so modifizieren, dass ich die nicht komplett neu zertifizieren muss, sondern ich modifiziere die und testet es dann irgendwie frei, dass das in Ordnung ist. Solche Ansätze, und das müssen die, das wird geprüft, aber ich glaube, für Optimierung werden dann schon ziemlich neue Flugzeuge oder zum Großteil neue Konstruktionen halt auf den Weg gebracht werden müssen. Und das dauert einfach.
Mhm.
Ja. Also wenn man sich, viele kennen den Airbus A380, der quasi from scratch neu entwickelt wurde und hat halt auch 20, 25 Jahre gedauert und war sehr teuer, mhm. weil es einfach neu entwickelt wurde, gab es früher keine Basis so richtig. Und so kann man sich das jetzt halt auch vorstellen. Das heißt, es ist wirklich eine neue Ära der Luftfahrt. Ich glaube, da kann man schon so ein Stück weit so sehen. Mhm. Ja. Und vielleicht auch, was wir, die Motivation dahinter, hatten wir das vielleicht eingangs gar nicht so richtig gesagt, was sind die Motivationen eigentlich für die Elektrifizierung? Mhm. Das sind natürlich die Klimaziele.
Ja. Ja.
Und was wir uns klar machen müssen, ist, dass wenn wir die europäischen Klimaziele, also 2050, Netto-Neutralität erreichen wollen und die Bundesrepublik Deutschland in 2045 quasi das Ziel hat, das sind 20 Jahre von heute.
Das ist nicht mehr lang.
Das ist nicht mehr lang, wenn man weiß, dass so ein Airbus A380 genauso lang gebraucht hat, um entwickelt zu werden, also zertifiziert zu werden. Also, ja. Und deswegen, auf der einen Seite haben wir gar keine Zeit zu verlieren, also wenn wir diese Ziele erreichen wollen. Und das Tolle dran ist aber, dass es stufenweise erreichbar ist. Also man kann, das Tolle ist an der Elektrifizierung, die ist eigentlich skalierbar. Das heißt, die Technologien, die man dann hat, die kann man größer, kleiner machen. Also die Leistung.
Gibt es dann auch die Möglichkeit, so eine Art Hybrid erstmal zu machen, der so dann einfach nur wenig Kerosin verbraucht? Weil
zum Beispiel, also das gibt es auch. Wir haben jetzt, genau, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, dort Emissionen zu reduzieren. Jetzt in unserem Fall ist es so, dass wir quasi die Technologie, die in unserem eigenen Werksflugzeug, in unserem Testflugzeug zum Einsatz kommt, die kann man wunderbar skalieren. Und die kann man so skalieren, dass man dann auch ein Regionalflugzeug mit 20 Sitzplätzen damit betreiben kann. Also, und die Technologie ist da und die haben wir jetzt in verschiedenen Formen nachgewiesen. Die verstehen wir, das ist reproduzierbar und wir bauen ein neues System auf und das funktioniert so, wie wir es eigentlich erwartet haben. Das heißt, jetzt geht es an die Entwicklung und quasi an die Anpassung. Das heißt, große Systeme, die man dann für, ich sag mal, Regionalbetrieb bräuchte, die brauchen dann größere Pumpen, größere Verdichter und so weiter, dass es einfach größere Leistungen dann sind, also auch Kühlleistungen. Aber das sind alles, ich sag mal, Anpassungsentwicklungen, die beherrschbar sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir können nicht von heute auf morgen, also 2050 können wir nicht klimaneutral sein. Aber man kann sich da sehr gut eine Roadmap vorstellen und dazu eignet sich jetzt gerade auch in Europa die Regionalfliegerei. Das heißt also Kurzstrecken, Mittel- und Kurzstrecken, ich sag mal alles so kleiner 2500 Kilometer. Das macht in Europa etwa die Hälfte der CO2-Emissionen aus. Sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Also vor Corona war das noch mehr, etwa 55%
Wahnsinn.
Der CO2-Emissionen. Und und gerade die Wasserstoff-Brennstoffzellen, die können in der Elektrifizierung, die sind da sehr gut denkbar, solche Distanzen und solche Flugzeuggrößen dort abzubilden. Und dadurch, dass die Technologie skalierbar ist, also auch quasi modulartig quasi ergänzt werden kann, sehen wir große Chancen, dass wir, wenn wir einzelne Module zertifizieren, dass man die dann verkettet. Und dann auch den Zulassungsaufwand reduziert und dort sich quasi an Flugzeuge sehr flexibel anpassen können. Ja, an die Mission von jedem einzelnen Flugzeug.
Man tastet sich so ran.
Man tastet sich so dran und das heißt, wir arbeiten jetzt quasi, also die Industrie, die muss jetzt nicht noch 15 Jahre arbeiten und dann zack wird alles von rechts auf links
fallen. Ja. Ja,
okay. Sondern, und das ist auch, wo wir uns bei Age to Fly sehr einsetzen ist und auch selber damit beschäftigen, ist dieses Ökosystem, was da nötig ist, das in Gang bringen. Das heißt also nicht nur die Brennstoffzellentechnologie und die Tanks, die ihre eigenen Komplexität haben, sondern wir beschäftigen uns auch damit, sagen, wie kommt denn der Wasserstoff zum Flugplatz? Mhm. Ja. Und dort ist es, dann unterscheiden wir da auch nochmal quasi die großen Flughäfen und die kleineren Verkehrslandeplätze oder kleinere Startplätze, weil wir da sehr gute Chance mit kleineren Flugzeugen, die einfacher und vielleicht früher zugelassen werden können, dass man dort quasi schon einen Flugbetrieb startet. Mhm. Und die brauchen dann halt nicht die Tonnen an flüssigem Wasserstoff, sondern denen reichen 100 Kilo am Tag. Mhm. Und da mit 100 Kilo am Tag kann ich schon einen sehr guten Flugtaxibetrieb einrichten und kann dort eigentlich langsam quasi dieses Ökosystem dann auch entstehen lassen. Und gerade wenn man jetzt sieht, halt in sonnenreichen Ländern oder halt in Ländern, wo der Strom günstig ist, Das sind extrem gute Bedingungen für batterieelektrisches Fliegen, aber auch um mit grünem Wasserstoff quasi emissionsfrei zu fliegen. Und da kommt man dann auch relativ schnell in Rechenmodelle, wo man sagt, Mensch, wenn sich jetzt die Maschinen- und Anlagenkosten für die Herstellung von Wasserstoff, also Elektrolyse oder auch Verflüssigung, wenn diese Anlagen, die kann man sich so vorstellen, die passen in so Seefrachtcontainer.
Mhm.
Ja, da passen diese Anlagen rein und die kann man an jeden Flugplatz eigentlich auch stellen und dann kann man dort auch mit kleinen Mengen sehr gut starten und sich da ganz leistungsfähige Flugverbindungen eigentlich schon sehr gut vorstellen und auch sehr gut rechnen. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht warten, bis ich sag mal, die ganze Wasserstoffwirtschaft steht und alle Netze ausgebaut werden, sondern der Charme von Wasserstoff ist, dass ich ihn wirklich, ich brauche eigentlich eine Stromversorgung und dann kann ich ihn an Ort und Stelle erzeugen. Wir müssen ihn da eigentlich gar nicht hinbringen. Ja.
Das heißt, wahrscheinlich wird in Dubai oder Saudi oder so, werden die wahrscheinlich als erstes fliegen, oder?
Nicht nur, aber auch. Ja, also das Interesse ist dort groß. Ich glaube, die Investition ist auch groß. Aber ich glaube, insgesamt Interesse besteht, also gerade an Flugtaxis dort, wo man halt auch einen Wert hat. Also beispielsweise in Sao Paulo ist es jetzt wirklich schon, also seit vielen Jahren, schon sehr üblich, mit dem Hubschrauber vom Büroturm quasi raus zum Flughafen zu fliegen.
Die Straßen sind da komplett kollabiert.
Ja,
die haben aufgegeben, die Straßen.
Absolut. Und das ist auch gar nicht so teuer. Also da kostet dann ein Flug also 80 Dollar. Mhm. Und für jemanden, der viel beschäftigt ist oder viel fliegt und sagt, Mensch, ich bin jetzt bei dem Termin. Und dann
lohnt sich das 100%.
Dann lohnt sich das total. Ja. Und in so eine Größenordnung versuchen wir auch zu kommen. Ja. Und jetzt kann man sich genauso vorstellen, also von Hochhausdächern, also Bürotürme, da oben kann man genauso auch Flüssigwasserstoff kann man genauso deponieren, weil man ihn ja theoretisch, also wenn die Stromversorgung ist, kann man ihn auch direkt dort erzeugen und dann dort zwischenspeichern und dann hat man dort auch die Tankstelle. Ja.
Cool. Ich würde sagen, wir setzen den Landeanflug an, Davina. was mich noch irgendwie interessieren würde, Ralf, weil, also wir haben jetzt dieses ganze Technische und, oder also es gäbe noch viel mehr zu erzählen, aber der Ingenieurs, damit soll es mal aus der Ingenieursperspektive genug sein. Du hast jetzt vorhin erzählt, dass du dich auch total interessierst. Du bist jetzt auch Geschäftsführer und nicht nur Ingenieur und Flugbegeisterter. Mit so Strukturen, wie baut man eine innovative Struktur auf? Wie kann eine Struktur innovativ sein? Wie muss ein Überbau sein, Organisation und so weiter? Was hat dich da in letzter Zeit so umgetrieben? Weil ich finde, der Druck auf so ein, also irgendwie ein Konzern, der hat diese Struktur und ob das jetzt immer so wirklich konstruktiv ist, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber ihr seid jetzt so als Start-up in einer Situation, wo irgendwie so alles so möglich ist, aber wo man auch nichts muss und alles geht, aber nichts muss.
Mhm.
Und das birgt ja auch mal, also es birgt Chancen, aber es birgt auch eine Gefahr so irgendwie.
Mhm.
Was treibt dich da gerade um irgendwie als Marionettenspieler, sage ich mal, eines Systems, was ja viel Output erzeugen muss?
Mhm. Also ich muss halt auch sagen, dass ich ja über, also die, 17, 18 Jahre war ich ja selber auch in der Automobilindustrie und in großen weltweiten Unternehmen unterwegs.
Mhm.
War da aber, hab da sehr viel unterschiedliche Dinge gemacht.
Mhm.
Und hat sich einfach so ergeben. Also, und was mir auch in den großen Unternehmen wichtig war, ist quasi wirklich die Ownership. Also, und man kann das jetzt salopp halt sagen, okay, da müssen nicht immer 5 oder 10 Leute mitreden, sondern man muss versuchen, irgendwie, also die Ziele, also man muss klare Ziele irgendwo haben, sagen, was wollen wir, was wollen wir nicht. Und dann diesen Austausch über den Weg, also ne, welchen Weg nehmen wir jetzt zu diesem Ziel, auch wenn er ein paar Jahre wegläuft. Und wer übernimmt welche Verantwortung, wenn man so will, also für ja, welchen Teil davon.
Mhm.
Ja, und committet sich aber voll das quasi. Und ich sag,
das finde ich ja ganz wichtig, ehrlich gesagt, dass so Leute wissen,
ja,
warum sie da sind.
Ja, ganz genau. Also und ich glaube, das ist halt, und das ist schwierig in großen Unternehmen. Weil man muss ja auch die Führungskräfte verstehen, wenn die jetzt über mehrere Hierarchiestufen irgendwie führen müssen, dann ist das ja ganz, es ist ja eigentlich eine Kommunikationsaufgabe. Und dort eigentlich zu verstehen, okay, wo sind wir gerade, die Ressourcen, die wir aufwenden, ist das jetzt eigentlich gut oder nicht gut? Ja, das ist ja nicht so einfach. Und was mir eigentlich immer wichtig war, als ich in großen Unternehmen gearbeitet habe, war, dass wir es wirklich schaffen, das volle Potenzial der Mitarbeitenden zu nutzen. Und zwar zum Wohl des Unternehmens, aber auch zum Wohl der Mitarbeitenden. Also wirklich ein Win-Win. Also egal, wo ich dann, also auch weltweit, in irgendwelchen Verantwortungen war, habe ich das eigentlich selber so gelebt. Also ich habe so geführt, ich habe Verantwortung immer übertragen, ich habe immer geguckt, dass ich in meiner Rolle bleibe, dass ich mich nicht zu sehr einmische und so weiter. Und ich habe dann halt über die vielen Jahre Erfahrung gesammelt von was geht nicht, in welcher Phase geht halt was. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich weltweit Menschen sehr, sehr ähnlich sind. Und ganz, ganz ähnliche Bedürfnisse haben. Mhm. Und so sind wir auch. Und ich denke jetzt, unser Erfolgsrezept bei Age to Fly ist, oder ich sag mal, unser Ansatz oder was wir versuchen, ist wirklich mit der Mannschaft, die wir haben, die echt ultra stark ist, wirklich so weit zu kommen, wie es nur geht. Und dann ergänzen wir und bauen die Mannschaft weiter auf. Und was bedeutet es, dass wir quasi jede Komponente, jeder Prozess, jedes Ziel hat echt eine klare Ownership. Also bei uns könnt ihr zu Besuch kommen und jeden, der rumläuft, könnt ihr fragen, hey, was sind deine Ownership? Und wir sagen, das, ich zeig's dir. Und das ist eigentlich glasklar und das leben wir aber auch wirklich so ein bisschen unternehmerisch. Das heißt, bin ich jetzt zuständig für eine Komponente, bin ich auch wirklich zuständig, mir die Informationen zu holen, beispielsweise Anforderungen an diese Komponente. Was soll sie können? Wofür ist sie da? Was sind die Requirements? Also was ist das Lastenheft irgendwo? Ja. Und dann aber auch die Rahmenbedingungen auch zu organisieren, zu sagen, hey, ich brauche einen Lieferanten, der das und das kann. Hey, ich habe, ich brauche einen Prüfstand, der mir das und das abtesten kann. Mhm. Ja? Und wir haben uns jetzt so aufgestellt, dass wir quasi das alles bedienen können. Und dass wir Ownerships haben, die breit sind. Also, ne, also wir sind, also wo beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Test- und Prüffeld, die machen jetzt nicht nur, das sind nicht nur Prüfstandsfahrer, also die jetzt die Prüfstände herrichten, sondern die sind Experten in Design of Experiments. Also die beraten unsere Komponenten und Systementwickler von, okay, wenn das abgeprüft werden muss, was machen wir für Testkampagnen? Was testen wir nicht? Und wie, damit es statistisch quasi auch relevant ist und dass man zu der Aussagekraft kommt. Und die Komponentenverantwortlichen, die kümmern sich aber halt voll drum, dass auch mit den Lieferanten das klar ist und so. Das heißt, wir bemühen uns drum, dass wir ein Umfeld haben, wo jeder alles leicht findet und weiß, wie es geht und wo wir auch sowas wie ein paar Prozessautobahnen haben, wo man sagt, okay, hey, wir machen keine Meetings, die wirklich die individuell nicht helfen. Beispielsweise. Wir haben keine Prozesse, die jetzt dafür da sind, irgendwas zu berichten. Oder irgendjemanden, mich oder irgendeine andere Führungskraft zu informieren oder so. Sondern wir sind da quasi auf Augenhöhe und es geht immer quasi, was sind die Risiken auf dem Weg zu dem Ziel? Und da haben wir überall die gleichen Prozesse und Methoden, wie wir uns, also wie das jeder selber rausfindet, und das zeigen wir uns auf einer ganz effizienten Art und Weise. Und jeder, das ist ja das Tolle, jeder hat dann quasi so eine eigene Motivation, die Risiken früh zu erkennen, zu sagen, hey, hier, ich habe was entdeckt, ich weiß nicht genau, was sollen wir tun. Ja, und dann steckt man kurz die Köpfe zusammen und sagt, oh, was glaubst du? Und okay, zack, Entscheidung, nächster Schritt. Und dann ist es aber wieder quasi beim Owner sozusagen, wo es herkommt.
Mhm. Ja. Ah, okay.
Und das wird aber nicht abgenommen oder so. Ja. Was da aber auch ganz wichtig ist, das muss man ja lernen. Mhm. Also man kann jetzt auch nicht aus dem Studium kommen oder auch aus, ich sag mal, einem anderen Arbeitsumfeld und dann gleich so arbeiten. Das geht nicht. Mhm. Das überfordert, also das kann einen ziemlich überfordern, dass man sagt, boah, ey, so viel und was ist, wenn das Teil kaputt geht? Ja, weil wir haben unsere Systeme, wenn die auf dem Prüfstand sind, die sind sehr, sehr teuer, weil das halt sehr viele Prototypen sind und so. Und dann hat jemand letztens auch gefragt, ja, aber was ist, wenn jetzt hier mein Kompressor quasi kaputt geht und der zerschlägt jetzt hier irgendeine Leistungselektronik und die kostet halt 100.000 Euro. Ja, was ist denn dann? Das sage ich, naja, dann ist sie kaputt. Das heißt, wir müssen halt vorher schauen, dass die Risiken, die du siehst, die müssen wir bewerten und dann steckt ihr die Köpfe zusammen und sagt, okay, wie kriegen wir das Risiko möglichst gering? Ja. Mhm. Und dann tut ihr das, was ihr halt könnt, um das Risiko runterzubringen. Aber wenn halt was kaputt geht, dann geht es halt kaputt. Mhm. Und dann ist es ein, dann, und dann haben wir genauso auch unsere Methoden, wie wir sauber und effektiv das analysieren, zusammen analysieren. Also das ist dann auch nicht, oh, dem einen sein Steuergerät ist kaputt gegangen, ja, jetzt steht das ganze Ding, sagen, nee, oh, das ist kaputt gegangen, okay, was war's denn? Ja, wisst ihr schon, oder müssen wir uns zusammensetzen? Das heißt also, dieses gemeinsame, das gemeinsame an einem Strang ziehen und aber jeden auch in seiner Verantwortung lassen, mhm, und dort auch aufbauen. Also das gegenseitige Unterstützen ist extrem, extrem wichtig. Ja, also dass sich auch die Ingenieure untereinander quasi gegenseitig stärken, weil es bringt nichts, wenn einer alles fertig hat, seine Komponente, mhm, ist pünktlich da oder die Software ist fertig, aber jemand anders fehlt. Dann, genau, das funktioniert eigentlich sehr gut bei uns.
Das klingt richtig gut. Und vielleicht noch eine vorletzte Frage, bevor wir zur letzten Frage kommen. Welche Strecke würdest du denn gerne als erste emissionsfrei fliegen?
Puh. Also, ich wohne in Coburg, in Oberfranken. Das heißt, ich fahre immer ein paar Tage hier und stehe.
Ja, ja.
Und das heißt, und wir haben da auch einen fantastischen Flugplatz, der total prädestiniert wäre, quasi. Also, ich würde dann auf jeden Fall immer hierher zur Arbeit fliegen. Nicht täglich, nicht täglich, aber wöchentlich. Und habe ich mit der Familie viele Jahre am Bodensee gelebt. Das ist quasi unsere zweite Heimat immer noch mit ganzen Freunden und das bietet sich halt auch wahnsinnig gut an.
Wo?
Wo denn am Bodensee, ja?
In Unteruldingen.
Ah, schön.
Bei Meersburg. Und das bietet sich natürlich auch hervorragend an und da quasi emissionsfrei. Und ich sag mal, da wären wir in einer halben Stunde dort.
Ja.
Ja. Oder noch schneller. Je nach Flugzeugtyp. Und ich glaube, das ist auch einfach, wenn man sich das klar macht, dass man, wenn man emissionsfrei mit erneuerbaren Energien quasi sich auch das vorstellt, welchen Beitrag das haben kann. Also zum Leben insgesamt, also zum Alltag auch in ein paar Jahren, dann ist das eigentlich schon wahnsinnig spannend, mhm, ja, das ganze Feld. Das heißt, also ich denke, ja, 15, 20 Jahren, also wenn, ne, wir werden uns ja messen müssen auch, wenn man unsere Klimaziele erreicht, da kann ich eigentlich nur sagen, Mensch, die Technologien sind da und die Roadmaps sind eigentlich auch klar und jetzt müssen wir halt zusammen einfach auch die Dinge auf den Weg bringen und sich committen und dann ist das eigentlich kein Problem.
Okay, cool.
Das zu schaffen.
Und Ralf, normalerweise machen wir es so, dass wir als Abschluss immer nochmal fragen, wenn jetzt die Person zu Hause, die gehört haben, wenn jetzt die Wohnung geputzt haben und so weiter und die haben jetzt nicht immer so zugehört, wenn du jetzt noch eine Chance hast, der Menschheit eine Sache konkret mitzugeben, über diesen Kanal hier. Was wäre das?
Klimaziele sind wirklich wichtig. und sie sind erreichbar. Und es gibt Technologien und es gibt Rahmenbedingungen, auch hier in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Europa, die sind wirklich fantastisch. Haben wir jetzt noch nicht so im Detail gesprochen, aber gerade auch hier in Baden-Württemberg fantastische Rahmenbedingungen, um neue Technologien in das Leben zu bringen, die unsere Klimaziele unterstützen, die neue tolle Jobs ermöglichen und wo wir es dann auch schaffen, Menschen weiterhin zu verbinden. Das heißt also, weil ich sag mal, wenn wir jetzt Klimaziele verfolgen würden mit der bisherigen Technologie, dann würde das ja bedeuten, Regionalflüge müssten gestrichen werden.
Mhm.
Und fliegen dürfte auch nicht mehr jeder, sondern nur Ausgewählte. Also es müsste ja wirklich, also die Flugbewegungen müssten sehr reduziert werden, damit wir Klimaziele erreichen. Und das ist nicht gut. Ich denke, Fliegen verbindet und Fliegen soll auch die Leute verbinden, die davon, also wo beide davon profitieren.
Mhm.
Und ob das jetzt im Urlaub ist, also ob man in Urlaub fliegt und wir profitieren mit der Erholung und die Menschen dort profitieren durch den Besuch und durch den Umsatz und so weiter. Oder auch das ganze geschäftsseitige Fliegen. Fliegen verbindet, ist ganz wichtig. Ist ein neues Ökosystem, was sehr gut skizzierbar ist, was eigentlich ziemlich klar ist. Es kann sehr gut dezentral laufen. Das heißt, es gibt ganz tolle Investitionsmöglichkeiten und Betätigungsfelder für viele, viele auch neue Unternehmen, die sich da beteiligen können. Und ich kann einfach nur sagen, als einer, der selber auch in der Automobilindustrie war lange, kann ich sagen, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig großes Potenzial und es ist greifbar. Und die Rahmenbedingungen hier in Baden-Württemberg und in Deutschland, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und ja, wir brauchen noch mehr Mitstreiter.
Mhm. Okay, also ich fand, Fliegen verbindet und das muss auch klimaneutral gehen. Das finde ich schön.
Perfekter Abschluss. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du da warst, Ralf.
Ja, ich danke euch.
So wie toll. Wow, das war eine Folge. Was sagst du?
Ein wilder Ritt oder wilder Flug in dem Fall. Mhm. Im ganzen Gespräch sind mir so dumme Flugwitze eingefallen. Du kannst froh sein, dass ich nur ganz wenige davon gemacht habe. Ich muss dir sagen, ich fand es fantastisch. Ich fand, Ralf hat richtig toll das alles erklärt, auch aus einer, also man konnte mit ihm über diese technischen Dinge reden, über die Ingenieursperspektive, er war aber auch auf diesem Entrepreneurship. Boot oder Flugzeug unterwegs. Sowas liebe ich, wenn unsere Gäste halt so richtig mal so ein Thema so von allen Bereichen ausleuchten können. Und ich finde es auch so wichtig, weil jeder von uns, also jetzt gerade ist Ferienzeit, wir nehmen auf Mitte August.
Ja.
Und jeder von uns will dieses Jahr noch irgendwo hinfliegen und jeder von uns denkt sich insgeheim, eigentlich durfte ich es nicht.
Mhm, das stimmt. Und man ist immer begleitet von so ein bisschen schlechtem Gewissen, ne? Weil genau vor dem Hintergrund, gerade nicht sinnvoll und wir tun der Umwelt hier gerade nichts Gutes. Und ich fand, die Perspektiven, die der Ralf aufgezeigt hat, die machen Hoffnung.
Mhm.
Also ich muss sagen, ich vertraue ihm und seinem Unternehmen da irgendwie total, dass die das auf den Weg bringen werden, dass die damit unsere gesetzten Klimaziele erreichen werden. Und ich fand, es war eine wahnsinnig aufschlussreiche, packende und richtig spannende Folge.
Mhm, voll. Und mir ging es auch so, dass ich, obwohl ich natürlich diese technischen Hintergründe meist nicht so wirklich verstehe, hatte ich so richtig Lust, ständig nachzufragen.
Mhm. Ja, das hatte ich auch, das stimmt. Aber da muss man auch sagen, ganz großes Kompliment an Ralf, weil er hat es wahnsinnig gut erklärt, fand ich.
Ja.
Und er konnte auch so eine tolle Story drumherum erzählen, weil er halt auch selber so ein überzeugter, ich sag mal, Pilot ist. Mhm. Und ich finde, in jedem Satz spürt man, dass er total fürs Fliegen brennt.
Ey, das denke ich mir übrigens richtig oft, weil Das fing ja so während der so Corona-Zeiten an, dass es immer so hieß, ja, wir müssten alle mehr auf die Wissenschaft hören und so. Aber ich denke mir so richtig oft, ja, aber die Wissenschaft emotionalisiert halt nicht und erzählt keine Geschichten.
Ja.
Und das wollen ja Menschen. Also da gibt es irgendwie ein Grundlagenproblem irgendwie. Mhm. Man kann nicht immer so euphorisch sein über Wissenschaft, oder? Also der normale Mensch ja nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es halt Menschen gibt, die das können, sag ich.
Ja, und die für was so brennen und das auch transportieren können. Das finde ich, können nämlich wenige. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die für was brennen,
ja.
Aber wenige, die die Umwelt damit so anstecken können.
Dich anzünden.
Ja. Und ich fand, das hat der Ralf richtig gut geschafft.
Sehr schön.
Gut.
Vielen Dank fürs Zuhören und zum Schluss, wie immer, der Hinweis, am besten folgen, kommentieren, bewerten. Das hilft uns, mehr Reichweite zu generieren und macht tollere Gäste für Sie ein.
Wir freuen uns. Danke. Ciao.
Der Inchcast ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg.